Moin. Gut, euch zu sehen. Ihr seht gut aus. So. Irgendwie ist man immer so rausgerissen, ne? Nachdem man so drin war. Aber wir bleiben jetzt mal in dieser Haltung von Anbetung. Und zum Anfang habe ich ein paar Fragen an euch. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Okay, also, wer von euch wird gerne zum Essen eingeladen? Okay. Wer von euch liebt Überraschungen? Mhm. Und wer liebt Überraschungen beim Essen? Oh. Okay. Ich habe drei Leute gesehen. Spannend, mit dir unterhalte ich mich dann später. Ich weiß allerdings sehr gerne, was auf meinem Teller liegt. Wem geht's auch so? Ja, ich glaube, den meisten geht's auch so. Da mag ich wirklich nicht gerne überrascht werden. Und wir haben ja hier diesen wunderbaren Tisch stehen. Und passend dazu will ich euch auch noch mal ein Bild vor Augen malen. Und zwar war ich vor einigen Jahren auf einer Missionsreise in Kolumbien. Und da haben wir in einem Gebäude übernachtet vom YMCA, also vom CVJM auf Deutsch. Und die Kolumbianer sind richtig gastfreundliche Menschen. Also das war wirklich verrückt. Wir wurden super nett in Empfang genommen und wir wurden freudig begrüßt. Und es war richtig viel extra für uns gekocht worden. Und ganz am Anfang, also direkt als wir reingekommen sind, wurde uns jedem so ein Glas in die Hand gedrückt, so ein Glas gereicht. Und ich habe das nicht identifizieren können. Ich habe das angeguckt und ich war so, was ist denn das? Und es war so eine Mischung aus Smoothie und Suppe, aber süß, aber irgendwie auch mit Gemüse drin, also Mais. Und ich war sehr skeptisch tatsächlich, weil ich manchmal einfach sehr skeptisch bin. Und ich habe das wirklich eine sehr lange Zeit erstmal beäugt, bis ich dann irgendwie mit ein bisschen Unbehagen das probiert habe. Und es hat dann tatsächlich wirklich ganz lecker geschmeckt. Aber ich wollte den ganzen Abend unbedingt wissen, was da drin ist. Mein Spanisch ist jetzt nicht so gut, deswegen habe ich es auch nicht erfahren können. Und ich wollte es unbedingt wissen, weil ich es nicht kannte und weil es mir total fremd war. Und das ging dann auch beim Essen so weiter. Also wir haben ganz viele tolle Gerichte, die sahen aufwendig gekocht aus, mit sehr viel Liebe, waren die bestimmt zubereitet. Und ich konnte das aber gar nicht genießen, weil ich in meinem Kopf die ganze Zeit so war, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß nicht, was da drin ist. Und ich muss es wissen. Und es hätte eigentlich ein richtig cooles Essen sein können. Es hätte richtig cool und interessant und spannend sein können. Und ich habe es ruiniert, weil ich ganz viele Dinge entweder gar nicht gegessen habe oder nur ganz bisschen, weil ich einfach dachte, ich weiß einfach nicht, was da drin ist. Und wir haben ja schon in den letzten Wochen auch viel vom Tisch des Herrn gehört und vom Festmahl, das er für uns bereitet hat. Und heute will ich da ganz gerne dran anschließen. Und zwar geht es heute um den Tisch in der Wüste, die Mahlzeit in der Wüste, die Versorgung Gottes. Ich komme nachher nochmal auf die Situation mit dem Essen zurück. Aber von diesem Tisch in der Wüste lesen wir tatsächlich nur einmal im Alten Testament, im Psalm 78. Und in diesem Psalm wird die Geschichte Israels dargelegt für alle nachfolgenden Generationen. König Asaf hat den Psalm geschrieben und er spricht auch davon, dass jede Generation seine Weisung kennenlernen soll. Alle Kinder, die noch geboren werden, auch diese sollen sie ihr Nachkommen einprägen. Also es gilt auch für heute und es gilt auch für uns. Und ich glaube gerade jetzt, wo wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir viel Unzufriedenheit und inneren Mangel einfach erleben, hat Gott durch diese Worte viel zu uns zu sagen. Also seid ihr bereit? Ja. Gut. Ich liebe die Bibel und ich liebe das Wort und das merkt man auch in meinen Predigten öfter, weil ich gehe da ganz gerne dran lang. Das machen wir heute wieder. Psalm 78, 9 bis 17. Wer eine Bibel hat, der kann sie ganz schnell rausholen. Aber ich lese auch für euch gerne vor. Die Ephraimiter verfügten über gut ausgerüstete Bogenschützen. Trotzdem flohen sie, als es zur Schlacht kam. Sie hatten den Bund gebrochen, den Gott mit ihnen geschlossen hatte und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu leben. Sie vergaßen seine großen Taten, alle Wunder, die er sie mit eigenen Augen hatte sehen lassen. Ja, schon ihre Vorfahren hatten seine Wunder erlebt, damals in Ägypten im Gebet von Zoan. Er teilte das Meer und ließ sie hindurchziehen. Das Wasser türmte er auf wie einen Wall. Am Tag führte er sie mit einer Wolke und in der Nacht mit hellem Feuerschein. In der Wüste spaltete er Felsen und gab ihnen Wasser aus der Tiefe in Hülle und Fülle. Ganze Bäche brachen aus den Felsspalten hervor und stürzten herab wie ein Wasserfall. Aber unsere Vorfahren sündigten weiter gegen Gott, den Höchsten. Dort in der Wüste lehnten sie sich gegen ihn auf. So, erstmal sacken lassen. Das war jetzt eine Menge Text. König Asaf, der den Psalm ja geschrieben hat, der bezieht sich hier auf das wiederholte moralische Versagen und die Untreue von Israel, trotz der Treue Gottes und das Bezeugen vieler, vieler Wunder. Also wenn wir das mal angucken, hat Israel eigentlich so ziemlich versagt, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich will da so ein bisschen mit euch dran anschließen, denn die Verse, die danach kommen, sind sehr, sehr wichtig. Da steht in Vers 18, sie forderten Gott heraus und verlangten von ihm die Speise, auf die sie gerade Lust hatten. Und Asaf meint da konkret die Situation, wo das Volk Israel durch die Wüste aus Ägypten ins verheißene Land geführt wurde. Ich glaube, die kennen wir mehr oder weniger alle. Ansonsten kannst du mich nachher gerne nochmal fragen. Dann erzähle ich sie dir. Und die Situation ist jetzt, nachdem Gott das Meer geteilt hat, nachdem er als Feuer- und Wolkensäule mit ihnen gezogen ist, nachdem er Wasser hat aus dem Felsen kommen lassen. Das heißt, die hatten schon einiges erlebt. Und dennoch forderten sie Gott heraus und verlangten. Das sind jetzt per se erstmal keine Abgründe, die sich hier auftun, weil das passt total zu dem Israel, was wir ganz oft sehen und was ich aber auch immer wieder bei mir erkenne, diese Haltung, nämlich eine Anspruchshaltung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eigentlich immer sehr genaue, sehr konkrete Vorstellungen davon, wie ich versorgt werden möchte. Und ich glaube auch tatsächlich in vielen Situationen, ich habe Anspruch darauf. Wir haben ja gelesen, da steht, sie verlangten von ihm die Speise, auf die sie Lust hatten. Sie verlangten von Gott. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das unser Recht? Ich kenne das von mir, ich bin total gerne Bestimmer. Und ich mag das auch richtig gerne, wenn Dinge so passieren, wenn ich sie mir vorstelle. Wem geht's auch so, wer ist ehrlich? Ja, genau, 3 Leute von 200, ich glaube nicht. Ich bete für dich. Selbst bei so Sachen, wo ich denke, ich kenne mich damit aus, merke ich aber mittlerweile zum Glück, Halleluja, preis den Herrn, dass ich keine Ahnung davon habe. Bei den meisten Dingen. Und das ist, also ich erkenne einfach immer, dass es irgendjemanden gibt, der besser darin ist, der mehr Knowledge hat, der mehr Können hat, mehr Erfahrung. Und obwohl das jetzt immer besser wird und ich den Herrn dafür preise, ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich nicht mehr zu allem etwas sage vielleicht, aber meine innere Haltung ist immer noch voller Anspruch. Ist rechthaberisch, ist voller Stolz. Und ich glaube aber, eigentlich ist es total erleichternd, sich einzugestehen, dass wir oft viel ratloser sind, als wir zugeben möchten. Und ich glaube, das ist sehr herausfordernd. Und ich weiß, es ist sehr herausfordernd. Aber wie oft denke ich mir, ich hätte ein Recht, Gott zu sagen, wie die Dinge liegen und wie ich das gerne haben möchte, vor allem, wenn es um mich selber geht. Weil ich das Gefühl habe, diese Dinge stehen mir doch zu. Ich weiß doch am besten, was mir gut tut, was ich brauche. Ich glaube aber, dass diese Anspruchshaltung, mit der wir durchs Leben gehen, ist eigentlich ein Ausdruck von Mangeldenken. Weil wir denken, dass wenn wir die Dinge nicht unter Kontrolle haben, wenn wir uns nicht selber versorgen und wenn uns manche Dinge fehlen, von denen wir denken, dass wir sie brauchen, dass wir dann nicht genug haben und dass es nicht ausreicht. Was wäre aber, wenn unsere Vorstellung von einem erfüllten Leben uns am Ende gar nicht erfüllen werden? Und wie oft merkt man das, dass man eigentlich dachte, man braucht etwas und dann hat man es und trotzdem fehlt trotzdem was. Und es ist wie vorher. Es erfüllt uns nicht. Und was ist, wenn Gottes Gedanken und wenn seine Pläne für unser Leben wirklich viel besser sind? Nicht nur, weil das da steht, sondern was wäre, wenn sie wirklich viel besser sind? Selber hat letzte Woche davon geredet, dass wir von Gott erbitten sollen, was wir uns wünschen. Und das ist auch richtig und gut, weil Gott möchte uns richtig viel geben. Wir dürfen also viel erwarten. Aber ich will dem noch was anfügen und uns wirklich auch ermutigen, da nicht stehen zu bleiben. Ich glaube, wenn wir unsere Bitten vor Gott bringen, dann sollten wir am Ende doch da landen, bei dem Vertrauen, dass wenn wir es Gott überlassen, dass es gut wird und dass es besser wird, als wenn wir es selber machen. Und ich muss euch enttäuschen, aber wenn du ein Leben mit Gott lebst, dann gibst du tatsächlich diesen Anspruch auf die Erfüllung deiner Wünsche auf. Aber, und das ist ganz wichtig, aber du kannst erwarten, dass Gott viel besser und weiser handelt und dass er dir auch wirklich geben möchte, was du benötigst. Er ist immer gut und er hat immer recht, nicht ich. Und das ist sehr erleichternd, glaube ich. Er hat wirklich die Ahnung. Ja, Halleluja. Und wem könnte ich mehr vertrauen als dem, der das alles inklusive mir selbst erschaffen und sich erdacht hat? Ich habe mich nicht selber erschaffen, ich habe keine Ahnung, auch wenn ich das gerne wollen würde, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, wie ich funktioniere. Und deswegen ist es doch viel besser, dem zu vertrauen, der sich das erdacht hat. Sie forderten Gott heraus, sie forderten von Gott. Mir ist ganz wichtig, es geht nicht darum, dass Gott uns nicht das geben möchte, was wir uns wünschen. Aber es ist auch ein riesiger Unterschied zwischen fordern und bitten. Wenn ich etwas fordere, dann bedeutet das, ich erhebe einen Anspruch. Ich verlange etwas. Und wenn ich was fordere, gibt es nur einen Outcome, nämlich meinen. Und es muss so passieren, wie ich das möchte. Es gibt keine Wahl. Ich erwarte, dass etwas so gemacht wird, wie ich es mir vorstelle. Auf der anderen Seite, wenn ich jemanden um etwas bitte, dann bedeutet das, dass ich frage, dass ich eine Haltung von Freundlichkeit habe, von Zurückhaltung. Und ich kenne vielleicht das Ergebnis meiner Bitte nicht. Natürlich wünsche ich mir das und dahinter steht ja auch ein Wunsch hinter so einer Bitte und ich lege das da, was ich mir vorstelle und gleichzeitig ist es meinem Gegenüber überlassen, ob er diese Bitte erfüllt. Was bewegt denn unser Herz mehr? Jemand, der sagt, kannst du mir bitte das Wasser mal geben oder ich will das Wasser haben, gib's. Ich glaube, dass auch bei Gott total der Ton die Musik spielt. Weil wir gehen ja auch mit unseren Mitmenschen freundlich um. Also wir geben uns Mühe. Ich gebe mir Mühe. Jeden Tag. Warum denken wir dann aber, wir könnten mit Gott so umgehen und fordern und Ansprüche stellen? Was haben wir denn für einen Anspruch? Haben wir einen Anspruch auf ein gutes Leben? Ohne Schwierigkeiten, ohne Sorgen, ohne Nöte? Haben wir Anspruch auf Gesundheit? Auf einen Partner, auf Familie, auf Geld. Ich glaube, wir rutschen da schnell rein, dass wir denken, wir hätten das Recht auf all diese Dinge. Und wenn sie am Ende, sind sie aber doch nur Geschenke und Gnadengaben Gottes. Und ich glaube, das ist so, weil wir ja auch sehen, dass andere vielleicht das haben, was wir uns wünschen. Und dann denken wir auch sofort, wir würden es auch verdienen. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen ich erwarte viel von Gott und ich erwarte, dass er viel wirkt und dass er Gutes für mich will. Und ich beanspruche aber nicht. Ich will dir die Frage stellen, wenn deine Gebete nicht so erhört werden, wie du gedacht hast, bist du dann beleidigt? Wer ist manchmal beleidigt, wenn Gott die Gebete nicht so erhört? Ja, also ich bin super oft beleidigt. Und muss dann einfach immer wieder beten und dann irgendwann wird es dann auch besser, weil ich dann auch checke, ah okay, so hast du dir das gedacht. Aber ich bin im ersten Moment erstmal beleidigt und denke mir, hä, wieso hast du es nicht so gemacht, wie ich das wollte? Das ist doch total logisch, ergibt total viel Sinn. Ich habe das durchdacht. Gott, ich bitte dich. Also. Aber eigentlich ist es doch so, dass er mein Herz schlagen lässt und dass er derjenige ist, der mein Leben, der mich am Leben erhält und der die Welt so erhält, wie sie ist. Und ich muss dich nochmal enttäuschen, zum zweiten Mal heute. Aber wenn es um dein und um mein Recht geht, sieht unsere Lage ziemlich mies aus. Jesus war der einzige gerechte Mensch, der je gelebt hat. Und er hat gerade auf sein Recht, auf seinen Anspruch, an der rechten Seite Gottes zu sitzen, verzichtet und ist Mensch geworden, um uns aus diesem Rechtsdilemma zu befreien und unsere Gerechtigkeit wiederherzustellen. Also wenn es um Recht geht, dann geht es ohne Gott und ohne Jesus schon mal gar nicht. Halleluja. Yes, come on. Und ich habe mal mit jemandem drüber geredet und derjenige hat die Frage gestellt, warum sollen wir Gott denn überhaupt noch um Sachen bitten? Der macht doch eh, was er will, hat ja überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist aber eine berechtigte Frage. Ich verstehe das total und ich will das auch nicht kleinreden. Ich glaube, viele von uns hier im Raum stellen sich diese Frage auch. Und trotzdem denke ich gleichzeitig, wir haben manchmal so ein verstocktes Bild davon, wie Gott ist, wie wir mit ihm umgehen sollen und wie er zu uns steht. Auf der einen Seite verstecken wir unsere Forderungen in ganz netten Umschreibungen, damit wir dann heiliger klingen und dann versuchen wir Gott zu überreden, als ob er das nicht checken würde, was eigentlich unsere Motivation ist. Und auf der anderen Seite reden wir dann vielleicht gar nicht mit Gott über Sachen, weil wir denken, das wäre dann dreist, wir sind mit unseren Bitten irgendwie zu fordern, wir trauen uns nicht, Gott um etwas zu bitten. Und dann sind wir aber auch sauer auf ihn, weil die Versorgung dann anders passiert, als wir uns das gewünscht haben. Und ich bin auch immer wieder von mir selbst überrascht, wie seltsam ich manche Situationen selbst mache, indem ich Gott in so eine Box packe und mir vorstelle, wie er reagiert, wie er ist, durch meine eigene Brille. Und ich will dir heute noch eine zweite Frage stellen. Und zwar, denkst du wirklich, dass Gott es besser weiß als du? Und dass er tun kann, was er will und du bist okay damit? Die Israeliten hatten auf jeden Fall enorme Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten. Wir lesen nämlich in Vers 19, voller Misstrauen fragten sie, ist Gott denn überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste den Tisch zu decken? Ist Gott in der Lage? Nochmal Kontext, die haben Wunder über Wunder gesehen und trotzdem stellen sie sich diese Frage, ob Gott wirklich in der Lage ist. Was fehlt, fragen wir uns. Was ist das Problem? Es fehlt Vertrauen. Und wie bekommen wir Vertrauen zu jemandem? Indem wir ihn kennenlernen und wissen, dass seine Absichten gut sind. Das Volk damals zweifelte, weil sie aus irgendeinem Grund nach Jahren immer noch nicht verstanden hatten, wer Gott wirklich ist. Die wussten nach all den Jahren immer noch nicht, dass Gott es gut mit ihnen meint. Ja, sie wussten, dass er da war und sie hatten auch seine Wunder gesehen und die waren sogar Teil davon gewesen, aber trotzdem hatten sie nicht das Vertrauen. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wir können Gott kennen und ihn trotzdem nicht kennen. Und mir kam dann so ein random Beispiel, aber ich glaube, jeder von uns kann das gut verstehen, weil wir alle haben einen Postboten. Und es ist ein bisschen wie mit dem Postboten, den du seit 30 Jahren deine Post anvertraust und der tagtäglich vor der Haustür steht. Das klingt vielleicht absurd, aber ich glaube, du würdest ja auch sagen, du kennst ihn, weil du ihn siehst. Und vielleicht, wenn du ein freundlicher Mensch bist, redest du auch ein paar Sätze mit dem. Aber du weißt vermutlich nicht, was ihn innerlich bewegt. Wer seine Freunde sind, was sein Umfeld ist, was in seiner Familie passiert. Du kennst ihn, aber du kennst ihn nicht wirklich. Weißt du, was Gott wirklich bewegt? Weißt du, wie er wirklich ist? Und vor allem, am wichtigsten, glaubst du, dass er gut ist? Und vielleicht fragst du dich auch, wie die Israeliten, ist Gott denn überhaupt in der Lage? Ist er in der Lage, mich zu versorgen? Ist er in der Lage, mich hier rauszuholen? Ist er in der Lage, sich um das Alltägliche zu kümmern? Ist Gott in der Lage? Was wir da raushören, sind ganz viele Zweifel und Misstrauen. Und ich glaube, Zweifel und Misstrauen sind wirklich zwei der destruktivsten Dinge in einer Beziehung. Ich glaube, das stimmt ihr mir alle zu. Und Misstrauen wird auch definiert als Zweifeln an der Vertrauenswürdigkeit einer Person. Es geht um das Vertrauen. Auf Misstrauen kann niemals eine gute Beziehung aufbauen. Und das sehen wir bei uns Menschen und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Und ich habe es immer so mit witzigen Beispielen, aber stell dir vor, du wirst von einer fremden Person auf der Straße zum Essen eingeladen. Was würdest du sagen, ja oder nein? Ich hoffe mal, dass ihr alle, wenn die Person fremd ist, mit einer Gewissensskeptik, ja? Nicht so viel, aber Gewissensskeptik erstmal nein sagt. Wir sind da doch alle sehr vorsichtig. Aber warum sagen wir nein? Weil wir die Person nicht kennen. Sie ist uns nicht vertraut. Warum sollen wir was von ihr annehmen, geschweige denn zum Essen zu ihr nach Hause kommen? Ganz anders ist es aber, wenn wir von jemandem eingeladen werden, den wir kennen und den wir auch schätzen. Und wenn ich die Menschen wirklich liebe, wo ich zum Essen eingeladen bin, dann kann da auch was auf dem Tisch stehen, was ich vielleicht noch nie gesehen habe und nicht kenne, wie so ein Smoothie-Suppe mit Gemüse. Und wir werden das dann trotzdem probieren und essen, weil wir die Person kennen und weil wir sie lieben. Und wie oft werden wir dann auch überrascht und das Essen schmeckt dann richtig gut, obwohl wir das gar nicht erwartet haben. Die Israeliten haben dem Herrn misstraut und sie hatten gar keine Vorstellung davon, wie er zu ihnen steht und dass er es gut meint. Und wir haben hier diesen Tisch aufgebaut und ich will dich fragen, was denkst du denn, was dich am Tisch Gottes erwartet? Bist du okay damit, wenn es was anderes gibt, als du erwartet hast? Mir kam dann auch noch super wild wieder. Die Bibelstelle, schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Ich fand es ganz passend, wenn wir hier ums Essen reden. Und egal, was am Ende auf dem Tisch steht, wenn Gott das zubereitet hat, dann würde es uns wohl bekommen. Das müsst ihr mal sacken lassen. Das ist so ein cooles Bild. Und vielleicht ist das dann nicht alles dein Lieblingsessen und manches wird bestimmt nicht dein Geschmack sein. Aber du wirst dir mit Gottes Nahrung niemals den Magen verderben. Es wird dir nicht schaden. Wir lesen weiter in Vers 20. Den Felsen hat er zwar gespalten, es sind immer noch die Israeliten, die sprechen. Den Felsen hat er zwar gespalten und das Wasser floss in Strömen heraus, aber kann er auch Brot herbeischaffen, kann er für sein Volk Fleisch auftreiben. Und weiter sehen wir, dass die Israeliten einen enorm kleinen Glauben und gar kein Vertrauen in Gott hatten. Das ist wieder ein Ausdruck davon, dass sie Gott wirklich einfach nicht kannten. Und wir fragen uns, wir gucken uns das heute an und denken, was für ein komisches Bild hatten die denn von Gott? Haben die denn gar nichts verstanden in all den Jahren? Die haben doch wirklich alles erlebt. Die haben alles gesehen. Aber wie so oft sind wir dann doch den Israeliten ähnlicher, als wir das wollen. Wie oft wünschen wir uns denn, dass wir Wunder sehen, dass wir übernatürliche Dinge sehen, damit wir dann sagen können, hey, ich habe Gott erlebt und mein Glaube wird gestärkt. Aber was ich so krass finde, dass wir an diesem Beispiel von den Israeliten sehen, dass der ausschlaggebende Punkt in der Beziehung zu Gott nicht die Wunder sein können. Du kannst Wunder um Wunder gesehen haben und trotzdem bleibt deine Beziehung zu Gott da, wo sie ist. Und Vertrauen kann zwar durch das sichtbare Wirken Gottes ermutigt und gestärkt werden. Deswegen sind sein Wirken und die Wunder auch so wichtig. Aber wenn wir diese Aktion von Gott brauchen, um überhaupt zu glauben, dann werden uns die Zweifel immer, immer wieder umtreiben und einholen. Ich bin davon überzeugt, Gott muss dir persönlich nahe sein, damit du ihm dein Vertrauen geben kannst und glaubst, dass er dich mit dem, was du zum Leben brauchst, wirklich versorgen kann. Ansonsten bleibt er immer ein Gott, der weit weg ist, der vielleicht seine Wunder wirkt, aber ganz woanders, nicht in deinem Leben. Und vielleicht kennst du das auch. Ich denke eigentlich, ich kenne Gott. Und dann habe ich trotzdem manchmal den Gedanken, will er sich wirklich um mich kümmern? Will er sich wirklich auch um mein Alltägliches kümmern? Um jedes kleine Problem, was ich habe? Also alles, was ich zum Leben brauche. Ganz oft denke ich, dass mein gedeckter Tisch gar nichts mit Gott zu tun hat. Wir kennen ihn als Wundervollbringer und wir hören, dass er das Meer teilt und dass er Feuer regnen lässt. Aber mit meinen alltäglichen Nöten will er eigentlich nichts zu tun haben. Und das ist doch mega strange, oder? Wie wir von Gott manchmal denken. Jesus spricht in Matthäus 6, 31 bis 33 auch ganz klar genau davon, dass Gott uns sieht und dass er unsere kleinen Nöte wahrnimmt und sich darum kümmert. Dort steht, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Es klingt hart, aber Jesus betont hier ausdrücklich, dass nur die, die Gott nicht kennen, sich Sorgen um ihre Versorgung machen. Ist doch super eine Parallele zu dem, was ich vorhin mit den Israeliten erzählt habe. Sie kannten Gott nach all dieser Zeit dennoch nicht und zweifelten deshalb an seiner Versorgung, genauso wie ich und wie du es vielleicht auch manchmal tust. Psalm 78, wir gehen weiter, in Vers 21 steht, als der Herr das hörte, wurde er zornig auf Israel. Sein Zorn über sie entflammte wie ein zerstörendes Feuer. Eieiei. Denn sie glaubten ihm nicht und rechneten nicht mit seiner Hilfe. Gott ist zornig. Fühlt sich nicht so gut an, ne? Gott ist zornig darüber, wenn das Vertrauen fehlt. Weil alles, was er von uns erwartet, ist Glaube und ist Vertrauen. Ich habe das ja eben schon gesagt, wenn das Vertrauen fehlt, da gibt es keine Basis. Es gibt keinen Grund, auf dem wir Beziehungen und Beziehungen zu Gott bauen können. Es kann ohne Vertrauen nicht gehen. Und wir lesen aber auch davon, dass Israel nicht mit seiner Hilfe rechnete. Aber wir dürfen mit seiner Hilfe rechnen. Und er wünscht es sich sogar. In Hebräer 11, 6 lesen wir, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Er hat Gefallen an denen, die glauben. Vielleicht denkst du dir jetzt aber auch nach dieser Stelle, wie kann ich denn einem Gott vertrauen, der zornig wird? Gott ist zornig. Und das klingt für manche vielleicht sehr hart. Vielleicht stellst du die Frage, hey, er ist doch ein liebender Gott. Kumbaya, Halleluja. Zumindest sagt er das immer. Wie passt das denn zusammen? Wie kann er denn zornig und liebend sein? Und ich wollte da unbedingt einen kurzen Exkurs machen, weil dieses Thema ist, glaube ich, was uns, also die meisten von uns oder viele von uns beschäftigt. Gott ist emotional und in Gott sind alle Emotionen. Aber was passiert, wenn wir Wut hören, als Menschen, wir assoziieren diese Wut immer mit etwas Schlechtem? Weil menschliche Wut ist oft unberechenbar und subjektiv. Mich machen sehr viele Dinge wütend, aber mich machen vielleicht Dinge wütend, die dich wiederum gar nicht berühren. Und andersherum auch. Zorn flammt auf und Zorn vergeht. Gottes Zorn allerdings ist nicht willkürlich, ist nicht ungerecht und ist auch nicht unberechenbar. Gottes Zorn entspringt immer aus dem Wesen seiner Gerechtigkeit. Und wo Unrecht geschieht, da entflammt Gottes Zorn, weil es nicht seinem gerechten Wesen entspricht. Stell dir mal vor, du hast eine Freundschaft, in der die andere Person jeden Tag erwartet, dass du ihr alles bezahlst, einfach alles ausgibst. Und gleichzeitig redet sie schlecht über dich hinter deinem Rücken und klagt dich dann an, dass du ihr nicht das gibst, was sie wollte. Das ist mega ungerecht, oder? Und natürlich lassen wir uns das nicht lange gefallen und werden richtig ärgerlich. Ich werde da richtig ärgerlich. Fast handgreiflich. Wäre ich kein Christ. Heieiei. Also wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann werden wir zornig, wir werden wütend. Und ich glaube, so fühlt sich Gott auch manchmal mit uns. Denn er fühlt auch, Gott hat Emotionen. Er gibt uns das, was wir zum Leben brauchen und wir jammern dann rum und hintergehen ihn immer und immer wieder. Das würde mich als Mensch wütend machen und meine Geduld wäre irgendwann ganz sicher am Ende. Ich würde sagen, okay, jetzt hast du es aber, jetzt ciao. Und doch sehen wir, wie Gottes Zorn anders ist und wie Gott in seinem Zorn immer noch so viel Geduld hat und so langwierig in seiner Geduld ist. Denn wir lesen im folgenden Vers, und das ist ganz wichtig, dass es danach kommt. Dennoch gab er den Wolken Anweisungen und öffnete die Schleusen des Himmels. Wir haben eben gelesen, Gott war zornig über den Unglauben. Und dennoch gab er den Wolken die Anweisung, öffnete die Schleusen des Himmels. Er ließ das Manna auf sie herabregnen, Getreide vom Himmel gab er ihnen zu essen. Ja, sie aßen das Brot der Engel. Halleluja. Gott gab ihnen mehr als genug zum Sattwerden. Das Brot der Engel. Da freue ich mich doch. Doppelt so viel. Gott ist treu und Gott versorgt über alle Maßen. Und er ist so geduldig mit uns. Er liebt uns ohne Grenzen. Und ja, das gefällt ihm nicht, wenn wir seine Güte ausnutzen und wenn wir ihn nicht ernst nehmen. Aber trotzdem ist er voller Geduld und voller Gnade. Ich habe es ja schon gesagt, einige kennen meine Begeisterung für Brot. Ich liebe Brot. Und mich versetzt das mega in Begeisterung, wenn ich höre, dass Gott dem Menschen das Brot der Engel gab. Mega unverdient. Wir haben es eben schon gehört, mega unverdient, weil die gemeckert haben, gemurrt, rumgeheult ohne Ende. Und dann, Leute, haltet euch fest, bekommen sie das Beste vom Besten. Das ist Gott. Das ist Gott. Das Beste vom Besten. Eigentlich gar nicht zu verstehen, aber es ist für uns so wichtig, dass wir uns das merken. Weil Gott uns ehrlich so sehr liebt und sein Herz ist so weit für uns, dass er uns mit dem Besten vom Besten versorgen möchte. Auch wenn wir keinen Bock auf ihn haben, und wenn wir seine Liebe nicht erwidern. Und wenn wir ihn eigentlich zornig machen. Und er gibt nicht nur ein Stückchen, sondern wir lesen, dass er die Schleusen des Himmels öffnet. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Wasserschleuse gesehen hast, aber wenn die aufgeht, dann strömt das Wasser dadurch. Das ist nicht nur so ein Tropfen, das ist nicht nur ein Stückchen, sondern Gottes Versorgung passiert immer im Überfluss. Er schenkt immer mehr als genug zum Sattwerden. Und ich glaube, wir setzen uns manchmal mit einem riesen Anspruch in unserem Herzen an diesen Tisch, aber mit einer winzigen Erwartung an Gott selbst. weil wir entweder denken, je kleiner die Erwartung, umso geringer dann die Enttäuschung. Oder vielleicht haben wir auch schon im Hinterkopf, dass wenn das Essen nicht schmeckt, fahren wir selbst nochmal zu McDonald's, weil Gott nicht das gemacht hat, was ich wollte. So denken wir doch so oft über Gott. Aber wenn er doch die Schleusen des Himmels öffnen möchte, im Überfluss schenken will, nur, und das ist auch so, das geht nur um das physische Sattwerden hier gerade von den Israeliten, nur um mich satt zu machen, und es ist mehr als genug, warum setze ich mich dann immer wieder mit Scheu, mit Angst und mit Zweifeln an diesen Tisch? Und ich sage euch warum. Wir sind, geistlich gesprochen, fast nur noch Fastfood gewöhnt. Wir können das nicht mehr aushalten, wenn wir bei einem Essen sind, wo wir zwischen den Gängen vielleicht warten müssen. Wir haben keine Geduld, wir haben Hunger und wir glauben dann, ich glaube dann, nach ein paar Minuten warten, dass ich wirklich verhungern werde. Und dann stehe ich auf und dann gehe ich und dann hole ich mir was draußen und verpasse das ganze Festmahl, was Gott für mich bereitet hat. Unser Anspruch ist oft so hoch, aber unsere Erwartung so winzig. Und ich will uns da wirklich ermutigen, lass uns umdenken. Ich glaube, dass Gott uns wirklich zu einem Festessen einlädt. Und wir werden das Menü von diesem Festessen bestimmt nicht ganz verstehen. Und manche Dinge, die da auf den Tisch kommen, die werden wir nicht kennen und sie werden uns vielleicht auch fremd sein. Und Gott lässt sich Zeit. Gott lässt sich manchmal Zeit zwischen den Gängen. Bei ihm geht es nicht darum, dass wir kommen und dann kurz im Stehen was runterschlingen und dann wieder gehen, sondern wir sollen kommen und sitzen bleiben, mit ihm reden, Gemeinschaft haben und uns versorgt wissen. Im Psalm 23 steht: Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Ich darf bleiben im Haus des Herrn. Ich darf am Tisch sitzen bleiben. Und ich muss nicht nach dem Abendessen wieder gehen und dann zum Selbstversorger werden. Und ich kenne das aus meinem Leben sehr gut. Dass wenn ich eine Not sehe, wenn ich einen Engpass sehe, am liebsten will ich dann vom Tisch aufspringen und mich selbst um das Problem kümmern. Und ich habe das dann in dem Moment wirklich nicht so gerne, wie Gott meine Dinge in meinem Leben regelt. Aber genauso oft habe ich auch gesehen im Nachhinein, wie es auf seine Art und Weise deutlich besser war, als ich es gemacht hätte. Und ich glaube, wir können das lernen. Ich glaube, wir können lernen, Gott von Anfang an in der Wüste mehr zu vertrauen. Und das passiert, indem wir sein Wort lesen und mit ihm reden, also beten. Ich will zum Schluss kommen. Ich glaube, dass Gott kann und dass er dich versorgen wird und dass er in der Wüste einen Tisch bereiten und dich versorgen wird. Und diese Wüste kann bedeuten, dass du in einem oder auch vielleicht in mehreren Bereichen deines Lebens gerade Mangel verspürst. Vielleicht sind das Finanzen, vielleicht sind das Beziehungen, vielleicht Nähe zu anderen Menschen, vielleicht mangelt es dir aber auch emotional, geistlich oder wirklich ganz physisch, dass dir was Materielles fehlt. Und vielleicht bist du auch heute hier und fragst dich zum ersten Mal, ist Gott in der Lage? Aber vielleicht hast du auch erlebt, wie dein Vertrauen enttäuscht wurde. Du hast Gott mit etwas vertraut und trotzdem ist es zerbrochen. Und ich kann dir keine Erklärung oder eine Antwort geben, aber ich weiß, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung und der Heilung ist. Und auch wenn es dir schwerfällt, möchte dich so sehr ermutigen, gib Gott eine neue Chance. Und ich sage dir das aus eigener Erfahrung, ich habe es auch schon mal hier geteilt, ich wurde vor ein paar Jahren mit einer chronischen Erkrankung diagnostiziert und dadurch ist etwas in meinem Leben zerbrochen. Und es hat mir nicht geschmeckt, aber ich habe immer wieder Gott mein Vertrauen gebracht und mich darauf verlassen, dass er alles wieder heil machen wird. Und das hat er. Auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich dachte, die anders ist, als ich das wollte, aber trotzdem ist es gut. Und sich an seinen Tisch zu setzen, das kann heißen, dass es nicht immer alles so schmeckt. Und vielleicht sieht Gottes Versorgung und dieses Mahl am Tisch ganz anders aus, als du es erwartet hast. Aber es wird dennoch immer, und davon bin ich überzeugt, der bessere Weg und die bessere Art und Weise sein, weil Gott gut ist und weil er dich von Herzen liebt. Das meine ich wirklich so. Das ist ja kein Spaß für ihn, dass er unbedingt uns Dinge vorenthalten möchte, die gut für uns sind. Er möchte dir Gutes geben und er tut es jeden Tag. Wir müssen uns manchmal einfach mehr umschauen. Und zum Schluss, glaub mir, wenn du was nicht bekommst, obwohl du dafür gebetet hast, ist es hart und es ist schwer und es tut weh. Aber dann lass es ruhen und vertraue darauf, dass Gott es gut macht und dass er mehr weiß, als du es tust. Und ich möchte vor allem für die, ja, jetzt beten. Vielleicht bist du heute hier und du, ja, hast vor langer Zeit schon mal von Gott gehört, von Jesus, aber ja, bist davon auch wieder weg. Vielleicht bist du wirklich auch diese Person, wo du das Gefühl hast, du hast Gott vertraut und es ist was zerbrochen. Ich möchte wirklich für heute für Wiederherstellung und Heilung beten. Vielleicht können wir alle dafür aufstehen, als ganze Gemeinde, uns einfach eins machen. Und bevor ich für die Menschen bete, würde ich gerne auch für dich beten, wenn du sagst, hey, diesen Gott, ich will ihn kennenlernen, ich will diese Versorgung kennenlernen. Dann vielleicht können wir alle die Augen schließen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich wissen will, wer das ist, aber ich will einfach ja, gerne sehen, damit ich für dich beten kann. Wenn du heute hier im Raum bist und möchtest diesen Gott wirklich kennenlernen, dann heb doch gerne kurz die Hand, dann kann ich für dich beten. Dankeschön. Ist noch jemand da? Vielen Dank. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr. Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns kennst und liebst und dass du jeden Einzelnen hier aus diesem Raum wirklich tief kennst in seinem Herzen. Und ich bitte dich, Herr, dass du ja, jeden berührst, da wo er steht, Herr. Dass du jedem begegnest, da wo er ist. Wir strecken uns wirklich aus nach dir und bitten dich, dass du uns begegnest. Und ich bitte dich vor allem für diejenigen, wo etwas zerbrochen ist, Herr, wo die Versorgung anders war, als sie sich gedacht haben und wo sie es nicht verstehen können, Herr, da bitte ich dich umso mehr, dass du ihnen begegnest, ihnen nah bist, ja, und Wiederherstellung schenkst. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du Heilung schenken kannst. Du weißt, was wir brauchen, besser als wir selbst. Und ich will dir das wirklich hinlegen, Herr, dass deine Versorgung besser ist als alles, was wir selber tun können. Und ich danke dir, Herr, dass du im Überfluss versorgst. Ich danke dir, dass es nicht nur ein Stück ist, nicht nur ein Tropfen, sondern wirklich Überfluss, der da auf diesem Tisch steht. Und wir wollen das wirklich annehmen für heute, für diese ja, Weihnachtszeit, die vor uns liegt, Herr. Und ich danke dir, ja, einfach wirklich für diesen Überfluss, Herr. In Jesu Namen. Amen.